Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Markus Willand. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unseren Hörern vor.
Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Markus Willand, mein Name. Ich bin bei der Firma MHP, einer Digitalberatung, als Partner für das Thema Mobilität zuständig und habe mich auch schon in meiner beruflichen Vergangenheit sehr stark im Automobilbereich, aber auch im öffentlichen Sektor als Berater umgetan und so glaube ich, dass die privatwirtschaftliche wie die öffentliche Seite wir ganz gut hier einschätzen können und ich freue mich jetzt auf den Austausch.
Die Frage ist ja die, im Prinzip ist hat's wohl eigentlich nie eine Zeit in der Mobilität gegeben, wo sich mehr verändert hat als jetzt. Oder?
Da gebe ich Ihnen völlig recht. Also für uns als Berater ist es, muss man tatsächlich so sagen, eine dankbare Zeit, die Veränderungen und das, was uns das natürlich auch fachlich abverlangt, das ist sehr hoch, aber es macht auch eine riesige Freude, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Hinzu kommt, dass durch die technologischen Trends rund um die Digitalisierung, die ja so keine geografische Grenze erstmal kennen, die Themen in den USA oder in Nordamerika genauso passieren wie in Asien oder in Europa und sich dort aber jeweils unterschiedlich ausprägen. Und das fügt dem Ganzen nochmal so eine zusätzliche Dimension hinzu. Also spannende Zeiten für uns.
Wir haben ja, wenn man es auseinander dividieren will, drei Blöcke. Elektromobilität, automatisiertes Fahren wollen wir mal hier richtig einführen. Autonomes Fahren gibt es so eigentlich nicht. Es ist auch in der Stufe 5 würde ich als Mensch immer noch die Entscheidung treffen, ich bin hier und ich will dahin. Aber dann werden alle Fahrentscheidungen automatisiert von der Maschine übernommen. Also es ist nicht autonom vom Menschen. Das hauen mir hier immer die Professoren im Kopf, um die Ohren. Und dann, ja, die Nutzung verändert sich. Ja, ich will es nicht so platt anfangen, aber wann sehen wir so eine Nutzung mit Mobilitätsplattformen, ähnlich wie wir es heute von Musik, wie wir es teilweise aber auch bei Amazon mit dem Einzelhandel kennen? Also wann ist es weg vom Besitz hin zu einer Dienstleistung?
Also da wird es nach unserer Einschätzung keinen digitalen Umschaltmoment geben, wo das Ganze von 0 auf 1 geht. Sondern das wird eine schrittweise Entwicklung in diese Richtung sein, zumal ja auch die dafür erforderlichen Technologien unterschiedliche Reifegrade aufweisen. Wenn man sich das mal anschaut, weg von der Nutzung zu kommen, also wir sind sehr viel in Berlin unterwegs, da haben wir auch ein Lab, beschäftigen uns dort intensiv mit Mobilitätsthemen und was Mobilitätsangebote anbelangt, ist, denken wir, Berlin im Moment auch eine der spannendsten Städte in Deutschland. Und was wir dort sehen, ist tatsächlich, dass dort schon der Trend beginnt, dass Menschen sich entschließen, um mobil in der Innenstadt zu sein, nicht mehr auf ein eigenes Fahrzeug zurückzugreifen, sondern auf unterschiedliche Angebote. Und da hat gerade jetzt zum Beispiel die BVG, die Berliner Verkehrsgesellschaft, Ende vergangenen Jahres ein neues Offering in den Markt gebracht. Das nennt sich Yelby. Das ist im Prinzip auf den ersten Blick erstmal die klassische BVG-App, wo ich mir ÖPNV-Tickets kaufen kann und auch entsprechend dann die Route, welche Busse, S-Bahn, Straßenbahn ich zu nutzen habe, darstellen lassen kann. Was dort neu ist, ist, dass bei Yelby auch die privaten Mobilitätsangebote mit auf dieselbe Plattform genommen werden. Das heißt, ich kann genauso gut ein Scooter-Sharing, ein Bike-Sharing oder auch ein Carsharing-Angebot dort in Anspruch nehmen oder eben Ride-Hailing machen, zum Beispiel mit dem Bergkönig auf, was das eigene Produkt der BVG hier wieder ist. Das ist neu, das gibt es so in Deutschland noch nicht, dass private Transportangebote und öffentliche auf einer Plattform zu finden sind. Und wir glauben, das ist der erste Schritt hin zu einer Mobilität, die am ehesten dann in eine Richtung, Sie haben das eben angesprochen, zum Beispiel Spotify oder Ähnliches geht, die nämlich über eine digitale Plattform konsumiert wird.
Aber es bleibt eher ein regionaler Bezug, ne? Also das ist momentan noch sehr weit weg davon, dass ich sagen könnte, ich hätte irgendwann mal eine App, wo ich in Deutschland irgendwo in Ludwigsburg bin und dann nach Hamburg in eine andere Straße will und alle Mobilitätsangebote auf dem Weg dahin wären in eine App gebündelt.
Auch das wird es geben, also die Nachbarschaft zwischen so einer BVG-App und dem DB-Navigator, um zum Beispiel eine Möglichkeit, um von Stadt zu Stadt zu kommen, die ist nicht weit. Genauso gut geht jetzt Sixt zum Beispiel in den Markt und bietet immer mehr Modelle an, wie ich Mobilität konsumieren kann, die deutlich über Mietwagen hinausgeht. Das heißt, von allen Seiten, alle Mobilitätsakteure entwickeln im Moment Angebote, die in den Markt gehen, die sowas in Zukunft erlauben werden. Die Plattform, die sowas, und ich glaube, darauf spielen Sie an, ja, dann tatsächlich auch abbindet, sodass ich sage, ich registriere mich einmal irgendwo, hinterlege einmal die Zahldaten. Das gibt es tatsächlich im Moment erstmal mit einem städtischen Bezug, Beispiel Yelby in Berlin, und noch nicht im Intercity-Bereich oder im nationalen Bereich. Was wir aber berichten können, ist, dass zum Beispiel in den Niederlanden, die was Mobilitätsthemen anbelangt, auch sehr progressiv sind. Im Moment diskutiert wird genau so eine nationale Plattform, die unterschiedliche Mobilitätsmodi, seien sie privat oder öffentlich, vereint und die so ein Roaming zwischen den Städten ermöglicht innerhalb einer App, innerhalb eines digitalen Angebotes mit einer ID, mit einer Rechnung am Ende.
Das praktisch wäre das ja dann schon in den Niederlanden, ich könnte ganz Niederland mich fortbewegen und hätte nur eine App.
So ist das Ziel, was hinter der Initiative steckt. Wie immer ist das natürlich ein Multi-Stakeholder-Geschichte. Das heißt, da müssen die öffentlich-regionalen Anbieter mit den öffentlich-nationalen Anbietern zusammenarbeiten. Und die privaten Mobilitätsanbieter auch. Da ist viel Fingerspitzengefühl gefragt, da kommt es auch auf Verhandlungsgeschick an. Und da kommt es vor allem darauf an, dass die Plattform, die das am Ende organisiert, so neutral organisiert ist, dass jeder der Akteure sich da wiederfindet und auch in einem ökonomischen Sinne fein damit ist, auf so eine Plattform draufzugehen. Und das ist nicht immer ganz einfach.
Das kann ich mir vorstellen. Aber vorab vielleicht, also wir haben ja schon dann faktisch schon eine kleine Vision, wirklich eine App, die, sagen wir mal, die Niederlande von der Mobilitätsbedürfnissen komplett umfasst. Welche Technologien bräuchten wir denn da jetzt, fehlen jetzt noch dahin auf so eine Vision von Zukunftsmobilität hin? Sie sprachen eben von unterschiedlichen Entwicklungsgraden, die wir haben.
Was solche digitalen Plattformen anbelangt, glaube ich, ist es kaum noch eine technologische Frage, die es zu lösen gilt. Die Bausteine, um so eine Plattform aufzubauen, die gibt es alle. Die gibt es vielleicht nicht in Summe von einem Anbieter, aber die Plattform an sich und dann die Möglichkeit, ein Ticket-Roaming zu machen, eine zentrale User-ID-Verwaltung, die mit allen geteilt wird. Die technischen Lösungen, die gibt es schon alle. Das nennt sich bei uns dann, sind das sogenannte Capabilities. Und da gibt es pro Capability, also pro Funktion, die ich brauche für so eine Plattform, sogar diverse Anbieter, alleine in Europa. Im amerikanischen, asiatischen Raum wiederholt sich das Ganze nochmal. Das heißt, die Technologien dafür, für solche Formen von Plattformen und Apps sind vorhanden. Hier kommt es eher auf das Zusammenspiel zwischen öffentlicher und privater Hand an. Und hier kommt es darauf an, eben dann im Kontext der Verhandlung einer solchen Plattform, wer da wie mitspielt und wer da welchen Benefit daraus zieht, das erforderliche Verhandlungsgeschick zu haben. Das Versprechen, was dahinter liegt, den Markt für Mobilität, der ja weiterhin wächst, wenn man das in Personen- und Güterkilometern mal misst, sind ja weiter deutliche Wachstumsraten für die nächsten Jahre zu sehen. Das Marktversprechen dahinter ist auf jeden Fall eine Tatsache, die die Bereitschaft, die grundsätzliche, da in Gespräche zu gehen, im Moment befördert.
Was sind das für typische Konflikte? Also es wird wahrscheinlich um Marktanteile in der Zukunft gehen. Aber man muss ja jetzt private Interessen mit den Interessen des öffentlichen Hand austarieren. Und wie würde sich dann auch Prinzip ein Umweltschutzgedanke darin einbinden lassen?
Also jetzt handelt jedes Unternehmen, und das gilt für die öffentlichen übrigens auch so, nicht nur für die privatwirtschaftlichen, erstmal gewiss gemäß der eigenen Ziele, was auch völlig legitim ist. Ja? Jedes wirtschaftliche Unternehmen muss im Endeffekt etwas mehr Geld verdienen, als es ausgibt. Sonst geht es irgendwann insolvent. Das ist nicht zielführend und nicht sinnvoll. Das heißt, die Interessen eines jeden Unternehmens müssen bewahrt werden und jedes Unternehmen, was sich an so einer Plattform beteiligt, muss darin auch eine Chance sehen. Das ist jetzt erstmal die reine marktwirtschaftliche Lehre, die dahinter steht. Wir haben jetzt natürlich noch Themen, und Sie haben das eben angesprochen, die flankierend das Marktgeschehen beeinflussen. Und das Thema Klimawandel, denken wir, ist im Moment eines der vorrangigen. Und solche Plattformen haben zumindest mal in der reinen Lehre das Potenzial, Verkehre in Zukunft effizienter zu organisieren. Und effizientere Organisation von Verkehren heißt auch Vermeidung gegebenenfalls von gewissen Wegen oder Optimierung von Wegen und somit auch geringere Schadstoffausstöße. Das heißt, das kann einzahlen in Nachhaltigkeit. In der marktwirtschaftlichen Perspektive wird das Thema dadurch noch eine neue Dynamik bekommen, wenn CO2 irgendwann eine Bepreisung erfährt, weil dann natürlich das Thema des Umweltschutzes kein allein ethisches Thema mehr ist, dem man sich stellt und wo man entsprechend zu der Lösung beitragen möchte, sondern man bekommt das Ganze auch eine ökonomische Dimension durch die Bepreisung von CO2. Und das wird für Verschiebungen in der Wettbewerbslandschaft sorgen, weil jeder Kilometer Mobilität, der heute gefahren wird, wenn der mit einem CO2-Preis versehen wird, auf einmal dann im Wettbewerb vielleicht ganz unterschiedlich abschneidet. Der eine Kilometer Mobilitätskilometer von Anbieter X wird vielleicht günstiger und der Mobilitätskilometer vom Anbieter Y wird in Zukunft dann gegebenenfalls teurer. Das heißt, da werden sich im Wettbewerb Verschiebungen ergeben, die in Summe dann aber, so denn die Bepreisung des CO2 kommt, dazu führen werden, dass CO2, so ist zu erwarten, die Emissionen reduziert werden und somit auch dann Einzahlen auf Klimaziele stattfinden wird.
Also praktisch, dass man den Anreizmechanismus wirklich schon in der Verkehrsnutzung hat. Die Unternehmen, die mehr CO2 einsparen im Vergleich, können günstige Preise anbieten und diesen Vorteil werden die Kunden hier honorieren.
Genau das ist damit.
Aber es kann natürlich, ja, das ist jetzt, erstmal wird es kommen, aber es ist natürlich die Frage, auch wenn Verkehr effizienter ist, kann es eben auch bedeuten, dass wieder mehr Verkehr aufkommt. Also durch eine effizientere Lösung kann auch mehr Verkehr in den Innenstädten passieren.
Ja, die Logik zumindest, die kennt man zum Beispiel aus den digitalen Technologien. Wenn ich mehr Prozessorleistung habe oder mehr Speicherplatz, dann werde ich auch schon die Anwendung entwickeln, die diese Mehrleistung oder diese zusätzlichen Kapazitäten und Ressourcen dann konsumieren. Allerdings wird damit ja dann am Ende auch ein höherer Zweck verfolgt in der technologischen Weiterentwicklung. Bei der Mobilität ist es so, es geht am Ende des Tages immer noch in Anführungsstrichen nur darum, von A nach B zu kommen. Aber selbst da, unabhängig von der technologischen Entwicklung, erwarten wir Zuwächse. Wenn man sich den Bundesverkehrswegeplan anschaut, in der aktuellen Version sieht der in der Anzahl der Personenkilometer, die in Deutschland gefahren werden, gegenüber dem Basisjahr 2010 bis 2030, einen Zuwachs in Summe von 12% der Personenkilometer. Im Bereich der Güterkilometer ist der Zuwachs noch frappierender. Da geht man gegenüber diesem Basisjahr 2010 davon aus, dass bis 2030 ca. 38% mehr Güterkilometer in Deutschland gefahren werden. Und da die Verkehrsinfrastruktur, die diese Verkehre und diese Kilometer abwickeln muss, sprich die Anzahl der Straßen und die Länge der Straßen und die Breite der Straßen, endlich ist, haben wir hier ein Effizienzproblem. Und um das zu lösen, braucht es eben auch neue Angebote, die über die marktregulierte Mobilität alleine hinausgehen.
Beim Thema Effizienz kommen wir dann fließend auch zum Thema automatisiertes Fahren. Es verspricht ja im Prinzip die größte Effizienzsteigerung, wenn wir den Menschen rausnehmen, wenn wir auch praktisch noch weiterdenken, die Auslastung der Fahrzeuge eben durch Automatisierung eben noch stärken können. Wie kommt das Thema jetzt so langsam in die gesamte Mobilitätswirtschaft rein?
Also da muss ich erstmal ein bisschen relativieren, da würde ich sagen, jein. Man kann auch Flotten in puncto Routenoptimierung dahingehend optimieren, ob ein Fahrer drin sitzt oder nicht. Wenn ich einen Shuttle-Dienst habe, einen Ride-Hailing-Dienst, der mit virtuellen Haltestellen zum Beispiel arbeitet oder komplett Door-to-Door arbeitet, dann ist die Anzahl der gefahrenen Kilometer nicht davon abhängig, ob das Fahrzeug autonom ist oder ob das Fahrzeug mit einem Fahrer versehen ist. Das autonome Fahren wird einen sehr starken Einfluss haben auf den Preis vor allem der Mobilität, weil ich halt die Kosten für das Fahrerpersonal potenziell sparen kann. Was aber passieren wird, ist, dass über Traffic-Management-Systeme, aber auch über zum Beispiel kollaborative Routenoptimierung, Flotten in sich ihre Strecken optimieren. Das sieht man zum Beispiel schon sehr gut bei den CAP-Dienstleistern, also den Kurier-, Express- und Paketdiensten. Da gibt es Beispiele, dass in einer Stadt über eine kollaborative, realtime-basierte Routenoptimierung über 10% der Güterkilometer dieser speziellen CAP-Flotte gespart werden können. Und das ist ein erheblicher Effizienzgewinn, der nur über Routenoptimierung erstmal stattfindet. Und ob die Fahrzeuge jetzt autonom fahren oder nicht, das ist dann erstmal eine nachgelagerte Frage. Sondern das passiert auch, wenn der Fahrer selbst drin sitzt. Weil der bekommt realtime die Routenänderung eingespielt und reagiert entsprechend darauf und fährt seine Route dann halt nicht so, wie er die gewohnt ist als Paketauslieferer, sondern so, wie das System ihm sagt, dass sie am effizientesten ist.
Da möchte ich vielleicht nochmal, ich hoffe, dass ich es finde. Bosch hat, glaube ich, vor 1,5 Jahren mal eine Hochrechnung veröffentlicht und gesagt, dass der Preis bei vollautomatisiertem Fahren von 80 Cent pro Bewegungskilometer auf 20 Cent fällt, also ein Viertel zum jetzigen menschlichen Fahrer. Das ist aber dann auch bezogen gewesen auf diese Robotertaxis. Aber das Argument haben sie ja eben gemacht, es kann eben das Personal eingespart werden, es kann das Fahrzeug eben auch intensiver genutzt werden. Aber, und ich hoffe, dass ich die Zahl auch noch finde, aber eine andere Frage, ich habe ja nun schon auch Musterrechnungen gesehen, wenn man wirklich ins Extrem denkt und man hat wirklich keine menschlichen Fahrer mehr drin, sondern nur noch diese Roboter-Shuttles, wie man sie auch immer nennen will, könnte man ja eben den Fahrzeugbestand ich habe ein Achtel, ein Neuntel des jetzigen Fahrzeugbestandes reduzieren bei gleichen Bewegungskilometern, die wir Stichjahr 2016 hatten. Also solche extremen Effizienzpotenziale sehen Sie nicht?
Die sind rein rechnerisch möglich. Ja. Da bin ich bei Ihnen. Aber die Gründe dafür sind wieder nicht unbedingt das autonome Fahren. Weil auch wenn ich einen menschlichen Fahrer habe und den halt dynamisch anleite und er nicht die Route fährt, die er fahren will oder denkt aus seinem Erfahrungswissen heraus, dass er die beste ist, sondern wenn ich eben mit dem Wissen einer zentralen Intelligenz, die dahinter steckt, genau weiß, wie die Verkehre aktuell fließen und wie ich die optimalste Route zu wählen habe, dann kann der menschliche Fahrer das genauso ausführen. Was hier wesentlich ist bei den von Ihnen gezeigten Extrembeispiel, ist folgender Gedanke, dass nämlich in Zukunft nur noch eine Flotte in der Stadt unterwegs wäre.
Ja.
Ich benutze hier bewusst den Konjunktiv. Durch die Zusammenlegung von Flotten kann man nochmal deutlich höhere Potenziale heben. Ich nehme mal wieder das Paketdienstleisterbeispiel. In größeren Städten gibt es Flotten von DHL, es gibt Flotten von UPS, von FedEx und so weiter. Von allen großen Logistikern fahren Flotten jeden Tag in die Stadt. Und im Prinzip aktuell optimiert jeder Fahrer für sich seine Flotte auf Basis seines Erfahrungswissens. Die Stufe 1, hier effizienter zu werden, ist, dass jede Flotte in sich optimiert wird. Das heißt, dass ein FedEx, ein UPS und DHL eben entsprechend sagen, wir optimieren unsere Flotten. Ja, das heißt, wir haben 100, 200 Paketfahrer in der Stadt unterwegs und wir optimieren die untereinander. Sowas ist jetzt schon möglich. Wie gesagt, das nennt sich kollaborative Routenplanung zur Echtzeit, wo ich mit den Verkehrsdaten, die mir meine eigene Flotte zurückspielt, die Routen zur Realtime, die Route permanent optimiere und so ein Potenzial für diese Flotte von 10% habe. Das kann man jetzt noch einen Schritt weiter denken, dass wenn man zum Beispiel sagt, man würde jetzt für alle Paketdienstleister mal rein hypothetisch gedacht, die in, zu einer Flotte verschmelzen und die optimieren. Da wird noch deutlich höhere Einsparpotenziale zustande kommen als diese genannten 10% eben. Die Überlegung, die da dahinter liegt, hat zum Beispiel die Stadt Oslo dazu veranlasst. Und Oslo ist nicht die einzige Stadt in Europa oder weltweit, die das so macht. Aber das ist ein Beispiel, das durfte ich mir vergangenes Jahr vor Ort persönlich anschauen. Deshalb referiere ich darauf. Die Stadt Oslo hat den Innenstadtbereich, aber auch wirklich nur den Innenstadtkern, für Lieferverkehre gesperrt und vergibt Konzessionen an Paketdienstleister für diesen Innenstadtbereich. Und da wird nur noch eine Flotte zugelassen. Und da ist genau dieser Gedanke, steht dahinter, dass man sagt, wenn eine Flotte sämtliche Lieferverkehre in der Innenstadt macht, ist das nochmal deutlich effizienter im Punkto der gefahrenen Güterkilometer, als wenn 3, 4, 5, 6 verschiedene Flotten von verschiedenen Logistikunternehmen sich nur selbst in der Stadt optimieren. Und aktuell ist dort eine Konzession in der Innenstadt in Oslo vergeben und es ist jetzt aktuell ein Paketdienstleister, der die Ausschreibung dort gewonnen hat und jetzt die Last-Mile-Delivery in der Innenstadt bewirtschaften darf.
Das heißt, der wirkliche Goldschatz hinsichtlich der Effizienz, und Sie haben ja eben die Daten aus dem Verkehrswegeplan auch aufgezählt. Wir werden also mit mehr Verkehr konfrontiert, sowohl bei Personen als auch Gütern. Liegt er in so einer einheitlichen Datenplattform, in einer Big-Data-Anwendung des Verkehrs, in einem gewissen Areal?
Genau. Und da sieht man ja zum Beispiel, dass Unternehmen wie Google allein über die Bewegungsdaten der Handys ihrer Nutzer Ableitungen über Verkehrszustände schon machen können. Das ist eine indirekte Ermittlung des Geschehens, die aber schon erstaunlich zuverlässig ist. Das heißt, solche Datenpools, die existieren schon und die können natürlich auch von jedem anderen, der eine Flotte betreibt, erhoben werden. Wie gesagt, ich hatte eben diesen Paketdienstleister genannt, der das jetzt schon mit seiner Flotte tut und da 10% der Güterkilometer einspart. Also das gibt es schon, das ist keine Zukunftsmusik. Die Technologien, die dafür notwendig sind, sind da. Und wenn man sich das Oslo-Beispiel anguckt, kommt halt als ein weiteres Element das Thema der Regulierung hinzu. Das heißt, wenn Städte sagen, 38% mehr Tonnenkilometer oder Güterkilometer bei mir in der Stadt werden dazu führen, dass ich eine Überlast habe im Verkehr, dann beginne ich zu regulieren. Wenn sowas passiert, dann muss man erstens mal die richtige Fahrzeugflotte haben, die mit solchen Traffic Management und Routenoptimierungssystemen kommunizieren kann. Und da muss ich die zum Einsatz bringen. Und das muss im Zweifel nicht unbedingt Google sein. Da gibt es auch genug andere Anbieter, auch europäische, die sowas können.
Daten sind relativ flexibel, Verkehrsinfrastruktur ist es nicht. Wie müsste man sich das jetzt, wenn man in Berlin, nehmen wir mal, oder in Großstadt eben, und dann auch vielleicht mal Menschen, wenn man also, man hat so ein Verkehrshub wie eine S-Bahn-Station und es ist ja mal mehr, mal weniger. Wie würde diese konkrete Steuerung mittels so einer sehr intelligenten Big Data, Data Science optimierten Plattform dann aussehen, sodass die Verkehrsströme ideal abgefedert werden? Da müssten ja auch Busse anders fahren oder Taxis anders eingesetzt werden.
Vollkommen richtig. Das ist ein guter Punkt, den Sie da ansprechen. Eine digitale Lösung ist nur so gut wie ihre physische Entsprechung, heißt es immer so schön, und das trifft hier genauso zu. Das Beispiel Berlin würde ich hier gerne nochmal anbringen, weil auch an der Stelle die BVG erste Schritte unternommen hat. Die BVG-App Yelby, die ich eben schon angesprochen habe, hat als sogenannte physische Entsprechung auch sogenannte Yelby-Hubs. Das heißt, an großen Knotenpunkten, wo zum Beispiel die Linien der BVG auf S-Bahn, Höfe der Deutschen Bahn treffen, wurden jetzt, ich meine, ungefähr 5 Yelbi-Hubs, physische Hubs eingerichtet, wo verschiedenste Mobilitätsangebote zur Verfügung stehen. Also wo ich entweder von einer S-Bahn, die durch einen Verkehrsverbund Deutsche Bahn betrieben wird, umsteigen kann, entweder auf ein BVG-Offering, also auf eine Tram oder einen Bus zum Beispiel, wo ich aber auch einen privat angebotenen Scooter mir anmieten kann, ein Fahrrad mieten kann oder auch ein Carsharing-Fahrzeug steht. All das ist an diesen Yelbi-Hubs möglich und auch das wird orchestriert über die Yelbi-App entsprechend. Das heißt, ich sehe in der Yelbi-App genau, welche Form von Anschlussmobilität habe ich und wie schnell bringt die mich an das von mir gewünschte Ziel.
Dann nur mal eine Frage aus dem wahrscheinlich auch Startup-Umfeld. Haben wir jetzt eigentlich schon alle Fahrzeugkonzepte, die wir dafür brauchen? Ich habe Anfang 2019 mal einen schönen Artikel, den ich hoffentlich auch wiederfinde, vom Spiegel. Das ist jetzt so ein bisschen Status quo. Wir haben 6 Fahrzeugtypen, also vom geliehenen Fahrrad über einen Roller, über ein Auto, über ein Sammeltaxi bis zum persönlichen Taxi. Und da stellt sich die Frage, kommen da noch andere Fahrzeugkonzepte hinzu?
Nein, also nur Varianten der bestehenden. Hier geht es ja im Prinzip darum, haben wir alle Gefäßgrößen zur Hand. Und das geht vom Fahrrad mit einer Person bis hin zu einer S-Bahn, die mehrere hundert Personen zur gleichen Zeit befördern kann. Und was die Gefäßgrößen anbelangt, haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, auch im Busbereich. Dann gibt es Gelenkbusse, es gibt normale Busse und dann gibt es eben solche Shuttle-Fahrzeuge, die mit 20, 15, 10, 8, 6 Personen bestückt werden können. Das heißt, was die Gefäßgrößen anbelangt, um so eine Optimierung herbeizuführen, gibt es alles. Was die Antriebstechnologie anbelangt, sind die natürlich noch nicht alle auf technologisch einem Level. Das heißt, in Bezug gerade auf die elektrischen Antriebe, da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges tun. Auch in puncto Digitalisierung dieser Fahrzeuge und Einbindung in die digitalen Infrastrukturen, da wird sich auch noch einiges tun. Aber auch hier sind die Technologien soweit alle verfügbar. Und abgesehen vom autonomen Fahren kann man davon ausgehen und vielleicht im Thema Wasserstoffantrieb, dass wir da technologisch schon alles zur Hand haben und das nur noch in den nächsten 5 bis 10 Jahren entwickelt und eben marktgerecht dann platziert werden muss.
Ja, gut. Aber dann haben wir ja so eine Version einer Datenplattform, in der sich eben die, wie Sie eben beschrieben haben, die jetzigen Fahrzeugkonzepte bündeln und möglichst intelligent gesteuert werden sollen. Wer verdient denn jetzt Geld mit der Datenplattform?
Das genau ist eine der Kernfragen immer, die natürlich gestellt werden. Die Plattform selber sollte in der reinen Lehre nicht von einem Mobilitätsanbieter betrieben werden. In Berlin wird das noch gemacht, zum Beispiel von der BGVG. Wie gesagt, die ist aber eine Anstalt öffentlichen Rechtes und handelt hier erstmal ohne Gewinnerzielungsabsicht. Das heißt, sie lässt jeden neutral auf diese Plattform zu. Den Gedanken kann man noch weiterspinnen, dass man sagt, zum Beispiel, dass durch den Bund eine neutrale Plattform geschaffen wird, auf der jeder agieren kann, die für jeden frei zugänglich ist. Und dann ist im Prinzip pro Transaktion an den Plattformbetreiber eine gewisse Royalty zu zahlen, um eben den Plattformbetrieb an sich zu finanzieren. Ja. Darüber hinaus verdient dann jeder Mobilitätsanbieter mit der Art von Mobilität, wie er sie sich überlegt und auch eben entsprechend im Markt anbietet und auf diese Plattform bringt, weiterhin sein Geld. Was so eine Plattform natürlich als Wirkung hat, ist, dass sie den Markt deutlich transparenter, vergleichbarer macht und somit eher dem Wettbewerb förderlich ist am Ende des Tages. Und dann ist es eine Funktion von Preis und Komfort und Geschwindigkeit, die den Konsumenten von Mobilität eben dann in dem einen Fall für eine Option A entscheiden lässt und im anderen Fall für eine Option B.
Also kommt dem Staat jetzt so eine Art Infrastrukturaufgabe hinzu, eine digitale Infrastruktur vorzuhalten, in der sich dann alle Akteure privat, halb privat und ähnliches bündeln können und dann entfaltet sich eben da ein Markt unter staatlicher Infrastrukturaufsicht praktisch.
Das ist ein denkbares Szenario. Ich würde, das wäre die reine Lehre, nämlich die einer neutralen Plattform. Ob die entstehen wird, das können wir nicht sagen. Ich kann da auch nicht sagen, wie wahrscheinlich das ist, dass die entsteht. Das muss man abwarten. Aber das wäre zumindest die reine Lehre, wo man sagt, um die Verkehrsräume in Zukunft effizienter zu nutzen, um Emissionen zu vermeiden und Mobilität so weiter wachsen zu lassen, wie der Bedarf da zu sein scheint, ist das erstmal auf dem Papier ein absolut probates Mittel. Inwiefern sich es durchsetzen wird und etabliert werden wird, das bleibt abzuwarten. Berlin, denke ich, ist wirklich ein Leuchtturm und ein gutes Beispiel, wie sowas funktionieren kann, selbst in der Trägerschaft von einem Mobilitätsanbieter selbst im Markt. Wenn er sich so verhält wie eine BVG, dann ist das auch dort möglich. Das bleibt aber abzuwarten. Das gibt so viele Akteure, die da an dem Thema Mobilität Interessen haben. Das wird man abwarten müssen. Aber auch in der nationalen Plattform Mobilität zum Beispiel werden solche Themen diskutiert. Und es kommt darauf an, was für Kompromisse dort gefunden werden und wie die sich dann manifestieren.
Ja, dann bleibt jetzt eigentlich nur das Thema, wenn wir jetzt so 2020 gucken, gibt es viel Neues in den Städten. Aber wann werden eigentlich neue Verkehrskonzepte auch so das Land oder auch Mittelzentren oder kleinere Großstädte mit 500.000 Anwohnern erreichen? Oder gibt es da jetzt so ein Stadt-Land-Gefälle in der Mobilität?
Das gibt es auf jeden Fall. Und das liegt darin begründet, dass die Anforderungen grundsätzlich unterschiedliche sind. In der Stadt haben wir das Effizienzproblem, was wir eingangs geschildert haben. Das heißt, wir haben eine extrem hohe Verdichtung an Mobilitätsbedarf bei einem endlichen Verkehrsraum. Und die Aufgabe, die sich hier stellt, ist eine andere als auf dem Land, wo wir theoretisch unendlichen Verkehrsraum hätten, aber die Dichte an Mobilitätsnachfrage gar nicht vorhanden ist, weil, wie gesagt, Siedlungen, Ortschaften so weit voneinander entfernt sind, dass es nicht zu so einer Ballung an Nachfrage kommt. Das heißt, die Vorzeichen auf dem Land bezüglich des zu lösenden Problems, die kehren sich um. Auf dem Land geht es eher darum, eine adäquate Teilhabe der Bevölkerung, der Arbeitnehmer, der Unternehmer auf dem Land am Thema Mobilität zu gewährleisten und die auch eng in das Wirtschaftsgeschehen, was sich immer mehr in den Städten zentriert, aktuell eben auch einzubinden. Und da kann das Thema autonome Mobilität in Zukunft eine deutlich größere Rolle noch spielen, theoretisch zumindest, als in der Stadt, weil autonome Mobilität gerade jungen Menschen und auch älteren Menschen erstmal eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht, die es aber auch ermöglicht, autonome Mobilität, die in dort aufkommenden längeren Wege, die auf dem Land gefahren werden müssen, effizienter zu nutzen. Das heißt, ich muss nicht, um von Ort A nach Ort B zu kommen, indem ich selber fahre, auf Arbeitszeit verzichten, sondern ich kann auch in der Zeit effizienter arbeiten. Und so lässt sich die Zeit, die dort notwendig ist, um von einem Ort zum anderen kommen, zukünftig gegebenenfalls auch besser nutzen. Ob das passieren wird? Im Moment, die wetten, dass autonome Fahrzeuge in gemischten Verkehren, in jeder Geografie, bei jedem Wetter und Außenzustand zuverlässig funktionieren werden. Die Wetten darauf sind unterschiedlich im Moment. Ich vermag noch nicht zu sagen, wie die ausgehen werden.
Aber
ein Versprechen liegt darin, eine bezahlbare Mobilität mit einem deutlich höheren Komfortlevel als heute auf dem Land anzubieten. Das ist ein Riesenthema fürs autonome Fahren gerade.
Das sind auch, ich hoffe noch, dass ich die Modellvorhaben jetzt finde. Es gibt ja die ersten autonomen Shuttles auch im Umland von Berlin wieder mal, aber dafür ist es auch unsere Hauptstadt. Das ist praktisch so eine Ergänzung zum ÖPNV ist. So kann man sich das halbwegs konkret vorstellen.
Autonome Flotten, so er denn eine Zulassung bekommt für das Personentransportgewerbe, kann im Prinzip jeder betreiben. Das kann der ÖPNV-Anbieter machen, der kann sich entsprechend autonome Shuttles anschaffen und ein eigenes Angebot kreieren. Das kann aber auch ein Automobilhersteller tun. Das kann aber auch ein gänzlich privat agierender Mobilitätsanbieter in Zukunft tun. Das heißt, inwiefern das Angebot dann verzahnt ist mit dem ÖPNV-Angebot, hängt wieder davon ab, wie die Akteure auf beiden Seiten, auf der privatwirtschaftlichen, auf der öffentlichen, im betreffenden geografischen Raum eben gut zusammenarbeiten oder nicht. Aber betreiben kann solche Flotten.
Ja, ich meine eher die Logik, also praktisch, wenn man sich den Versuch in Bad Birnbach anguckt, dass man in der Stadt wirklich die Leute zusammensammelt mit dem automatisierten Shuttle, sie dann zum Bahnhof bringt und dann fahren sie in die nächstgrößere Kreisstadt, wo sie Arbeit hatten und dann fahren sie wieder zurück. Aber eben praktisch, dass so, ja, dieser leidige Weg irgendwie, man lebt auf dem Dorf außerhalb 10 Kilometer von der Bahn entfernt oder 5 Kilometer, dass das autonome Shuttles übernehmen können und dann diesen Vorteil eben bringen können eben. Man ist nicht mehr so sehr aufs Fahrrad, aufs Auto angewiesen. Man kann eben auch Alternativen zum Fahrrad oder zum Scooter haben. Das ist ja ein bisschen das Versprechen von autonomen Shuttles oder automatisierten Shuttles für die ländliche Bevölkerung oder die Bevölkerung in Pendelbereichen im Umland. Wenn man sich es jetzt wirklich konkret vorstellen sollte.
Genau, also das ist ja eine Funktion, wie man sich den Einsatz von autonomen Shuttles zukünftig vorstellen kann. Das ist einerseits das Hochgranulieren oder Hochverdichten, Einsammeln von Menschen, um die dann zu größeren Gefäßen zu bringen, also zum Beispiel zu einer S-Bahn und der jeweiligen S-Bahn-Station beispielsweise bei Böhmbach. Oder das dann eben an Zielort dann auch wieder runter zu granulieren und zu sagen, die letzten 5 Meilen wickel ich halt auch mit so einem Shuttle dann ab, wie die Leute, die an so einem Hub ankommen. Das ist die eine Möglichkeit. Es gibt auch Praxisbeispiele, zum Beispiel in Hamburg, in der Hafen City, gibt es jetzt auch eine erste, ich glaube, die ist ungefähr 5 Kilometer lang, muss man nochmal nachschauen, Route, wo autonome Shuttles operieren, die Linienverkehre abdecken. Also da geht es nicht um die Verdichtung und Entdichtung wieder von Verkehren, sondern hier geht es darum, den fließenden Verkehr entsprechend zu unterstützen und zu ergänzen.
Aber
das heißt, da gibt es deutlich also unterschiedliche Nutzungsszenarien, in denen man autonome Shuttle-Flotten einsetzen kann.
Aber um zum Abschluss zu kommen, welche Herausforderungen sind noch zu bewältigen, damit wir solche Konzepte sehen, also eine Verdichtung des Umlandes oder eben Ersatz von Linienverkehren in diesem Technologiefeld?
Also im Bereich des autonomen Fahrens wird natürlich erst eine Akzeptanz dieser Technologie eintreten, wenn sie quasi fehlerfrei funktioniert. Ja, auch wenn das ein bisschen unfair ist, gegenüber dem menschlichen Verkehr, der ja deutlich fehleranfälliger ist, muss man davon ausgehen, dass es schon gewisse Hürden noch gibt, bevor das nicht nachweislich fehlerfrei funktioniert, dass das eine gesellschaftliche Akzeptanz finden wird. Das Zweite ist, dass die Technologie natürlich sich dahingehend entwickeln muss, dass freie, gemischte Verkehre wirklich auch funktionieren. Und es ist ein wirklich großer Unterschied technologisch gesehen, ob ich autonome Fahrzeuge zum Beispiel auf dem Flughafenvorfeld in einer sehr stark regulierten Umgebung ohne freie Verkehre, ohne menschliche Fehler nur miteinander kommunizieren und fahren lasse. Das ist relativ gut möglich. Oder ob ich eben in der Innenstadt von Mumbai meinetwegen, wo wirklich nichts reguliert ist und der Verkehr sehr, sehr chaotisch abläuft, ob ich so ein Fahrzeug da unfallfrei von A nach B bringe. Das sind technologisch von den Voraussetzungen her riesige Unterschiede. Und ob man den letztgenannten Fall wird realisieren können, da muss noch einiges an Simulations-, an Rechenarbeit, aber auch an konzeptioneller Arbeit geleistet werden. Insofern bleibt das abzuwarten. Wir glauben aber auf jeden Fall, autonome Mobilität oder hochautomatisiertes Fahren, um da präzise zu bleiben, wird es in Zukunft geben. Erstmal in regulierten Umgebungen, in kontrollierten Umgebungen und dann wird sich das peu à peu aufweiten.
Dann schauen wir mal. Ich werde es berichten. Herr Willand, das letzte Wort haben hier immer die Experten. Was möchten Sie uns noch auf dem Weg in die Zukunftsmobilität mitgeben?
Was wir denken, was wichtig ist, die Herausforderungen, und da nehme ich jetzt mal ein bisschen die europäische und deutsche Brille ein, die wir hier als Akteure in der Mobilität in Europa und in Deutschland sehen, kommt ja durch starke Player aus Übersee. Ob man jetzt als Beispiel Uber nimmt oder Lyft aus den Staaten oder aber wenn es ums autonome Fahren geht, Waymo zum Beispiel. Oder deren chinesische Pendants wie Didi oder Baidu, die ähnliche Anstrengungen unternehmen. Das sind große digitale Player, die gute Angebote in den Markt bringen, die aber Venture Capital finanziert sind und somit deutlich größere Spielräume haben, auch erstmal Verluste machen zu dürfen, als das unsere tradierten Industrien hier in Deutschland und Europa tun. Das heißt, da sehen wir einen Wettbewerb aufziehen auf dem europäischen Markt. Und um dem begegnen zu können, um da eine gewisse Resilienz für unsere Industrien zu erreichen, die im Mobilitätsumfeld tätig sind, da wünschen wir uns einfach, dass hier industrieübergreifend ein größerer Dialog in Zukunft etabliert wird, um eben zwischen den öffentlichen Angeboten, zwischen den privaten Mobilitätsanbietern, aber auch in Richtung Energiebranche besser ins Gespräch zu kommen, gemeinsame Angebote mit den Kundenbasen, die jeder für sich mitbringt, zu schaffen, um so eine Resilienz gegenüber den Herausforderungen, die da aus Übersee in unseren Markt eindringen, aufzubauen. Und da denken wir, da hat Europa, da hat auch Deutschland einiges zu bieten an Know-how, an Innovation und an Erfindergeist. Und da möchten wir ermutigen, die Vertreter der verschiedenen Akteure aufeinander zuzugehen und gemeinsam spannende ökologisch wie ökonomisch nachhaltige Lösungen in den Markt zu bringen.
Ja, und ich möchte in der Podcast-Reihe einen kleinen Beitrag dazu leisten. Ja, vielen Dank. So,